Okay? Geht so. Wunderbar. Schönen guten Morgen, sage ich mal nochmal. Ich habe mich nur ein bisschen hier erfrischt, jetzt gerade am Wasser. Ist dann jetzt nicht so tragisch. Kann man das doch ein bisschen runter machen, ja. So, super. Heute Morgen werde ich etwas digital lesen und etwas so in der älteren Bibel. Ah, danke fürs Wasser. Komm, ich stelle mir das aber hier hin. Das ist mir sicherer. Ich habe mir so Gedanken gemacht vor ein paar Tagen, was kann man heute predigen? Und ich kam, weiß nicht warum, irgendwie habe ich so einen ganz bekannten Vers bekommen, den ich reden sollte, über den ich mal reden sollte, den natürlich jeder kennt, aber vielleicht nicht in dieser Intensivität. Und als Thema, das ist mir direkt am Anfang eingefallen. Ich dachte, naja, das ist ein bisschen bekloppt, aber dachte ich, lass es trotzdem. Egal wie, gewinnen tun wir immer. Ist doch ein tolles Thema für Christen, oder? Egal wie, gewinnen tun wir immer. Das gibt's ja gar nicht. Okay, gut. Lasst uns sehen. Ich lese es zuerst aus der Mengeübersetzung, weil das ist so für die etwas ältere Generation wie mich. Obwohl ich nachher in die Jüngere hineinsteige, weil das mir vom Wortlaut besser gefällt. Und zwar Römer, also nicht unbedingt mein Lieblingskapitel Römer, muss ich dazu sagen, weil da ungeheuer viel drin steht und, oh, naja. Aber, und dann auch noch Vers 8, Kapitel 8, Vers 28 ab. Und deshalb das Thema, wir gewinnen immer. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, nämlich denen, welche nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Dann geht's weiter, was folgt nun daraus und so weiter. Gibt es sehr viel. Jetzt muss ich dazu sagen, jetzt habe ich mich natürlich gefragt, was soll das alles? Was auch geschieht, jetzt lese ich in einer anderen Übersetzung, ist eine gute Nachricht. Was auch geschieht, Vers 28, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Und das ist doch schon mal ein Gewinnersatz. Mal ganz ehrlich. Für die, die Gott lieben. Und jetzt frage allgemein, liebt ihr Gott? Klar lieben wir Gott. Sagt jeder, sagen sogar die Außenstehenden auch. Wir lieben Gott, wir lieben Jesus Christus. Das ist ganz normal. Das sagt jeder und das ist ja auch toll, das ist auch richtig so. Und wenn wir Gott lieben, muss uns alles zu unserem Heil dienen oder wie es in der anderen Übersetzung heißt, zum Guten mitwirken. Und wie sieht es aber in Wirklichkeit oft aus bei uns? Kommen wir aber noch später drauf. Da geht es nämlich weiter. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Und dann kommen wir ein bisschen ins Schwimmen. Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist und so weiter. Jetzt frage ich mich, wer sind, das ist keine einfache Sache, sie alle, die Gott im Voraus auserwählt hat oder berufen hat. Da gab es schon Riesendiskussionen. Vor allen Dingen, wenn man noch jünger ist und dann noch in der Bibelschule ist, ganz große, wenn doch alles vorherbestimmt ist, warum soll ich mich dann irgendwie noch anstrengen? Was soll denn das überhaupt? Das sind doch Fragen, die man sich stellen kann. Und vor allen Dingen bei Jüngeren noch viel eher. Aber wisst ihr was? Wenn wir genau hinhören und genau lesen und das Ganze verstehen, dann sind wir alle Menschen gemeint. Gott hat alles auserwählt. Nur nicht alle lieben ihn. Und damit wir das mal richtig verstehen, das ist so, ich bringe einfach mal ein Beispiel, wenn das früher so war. Ein Bauer, der hatte 5 Söhne und dann wurde der älteste Sohn, der bekam immer den Hof. War doch unfair, oder? Ich war nicht der Älteste, mein Bruder ist älter. Ich hätte den Hof nicht bekommen. Meine Vorfahren hatten auch nicht bekommen. Die mussten dann nach Russland auswandern, damit sie dort was bekamen. Aber das sind alle diese Situationen. Die sind dann vorherbestimmt. Es ist vorherbestimmt, dass der älteste Sohn den Hof bekam. Oder der nächste, der älteste wieder der Thronfolger wird und so weiter, wie das geht. Das ist eine Vorherbestimmung. Aber der älteste Sohn hätte können sagen, nein, ich will nicht, ich lehne ab. Und das müssen wir uns vor Augen führen. Ich habe die Möglichkeit abzulehnen. Ich habe die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und deshalb betrachte ich die Vorherbestimmung oder diese Erwählung für jeden Menschen. Nur nicht jeder Mensch nimmt das an, wozu er da berufen ist. Jetzt gibt es noch eine besondere Berufung, die man dann als Christ hat für irgendetwas. Das steht auf einem anderen Zeitplan. Das meine ich nicht. Ich meine die Berufung für jeden. Nur damit wir das auch so einigermaßen verstehen können. Sie alle, die Gott im Voraus auserwählt hat und ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Wir können, und das wissen wir ja, wir sind auserwählt und wir können seinem Sohn gleich werden. Wir sind ja da auf dem Weg. Das ist ein Prozess, den wir durchstehen. Aber der letztendliche Ding dient, muss alles zu ihrem Heil dienen, nämlich dazu, dass wir auch in die Herrlichkeit hineingehen, werden wir nachher noch ein wenig davon hören. Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen. Und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben können oder teilhaben. Das sind ja immer so Dinge. Berufen, dann hat er dich auch dazu befähigt, dann hat er dich auch dazu gerecht erklärt. Er tut dich gerecht erklären, wenn du das Opfer Jesus Christus annimmst, dann tut er dich gerecht erklären. Und wir wissen, dass wir nicht immer so gerecht sind. Das wissen wir ja. Wir unterliegen immer noch der Anziehungskraft, sage ich mal, der Erde oder der Anziehungskraft der Sünde oder wie man das noch so nennt. Aber das Dankbare ist, wir können immer wieder zu diesem Herrn Jesus Christus gehen und sagen, Herr, vergib mir, irgendwo habe ich fehlgeleitet und dann die Vergebung empfangen von ihm. In all diesen Punkten dürfen wir sagen, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und das will ich so richtig hineintrichtern. Ich sage jetzt hineintrichtern, aber dass uns das so bewusst wird. Manchmal passieren so viele Dinge in unserem Leben, die uns überhaupt nicht gefallen. Wir müssen doch ehrlich sein, dem einen das, dem anderen das. Und wir sollen uns trotzdem in uns hinein das so richtig, hinein essen, anerkennen, dass wir wissen, Gott liebt uns. Er ist es, der mit uns ist, der bei uns ist, der uns versteht, obwohl wir es manchmal nicht verstehen. Das ist halt eben das andere. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nun, wir wissen, dass diese Sachen hat ja der Paulus geschrieben, diesen Brief. Und wir wissen, was Paulus alles mitgemacht hat. Das ist ja nicht so. Das sind ja, wenn ich denke, ja, ich habe manches mitgemacht, sage ich dann zu mir, ja, mir ging es eigentlich gut, ich bin noch zum Glück geboren, da war der Krieg vorbei und bei uns gab es auch immer genug zu essen und ich habe keine schlechten Eltern gehabt und alles, war immer alles gar nicht so tragisch. Für mich als Kind war manches tragisch, klar. Aber wenn ich da andere Situationen sehe, oder wenn ich jetzt Paulus betrachte, der wirklich geschlagen wurde, gefoltert wurde, auch mit Steine und alles, was da alles ist, rausgeworfen wurde und Verfolgung und alles erlebt hat, der kann das sagen. Was bleibt zu alledem noch zu sagen? Das sagt jetzt Paulus, in was er alles durchgemacht hat. Und das dürfen auch wir sagen. Was bleibt uns überhaupt in unserer Situation hier, egal, die einen haben eine gute Situation, die anderen haben eine schlechte Situation, morgen wird es wieder besser, übermorgen wird es wieder schlechter, weil so ist der Lauf des Lebens, was erwarten wir? Das ist nicht anders gesagt im Wort Gottes. Das Leben wäre 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre, bei manchen sogar 100 und noch mehr, aber es ist Mühe und Arbeit. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist es doch so. Wir haben viele schöne Zeiten dazwischen. Wir können aber in all dem die Herrlichkeit Gottes wissen. Zu wissen, er ist bei uns. Er liebt uns. Und das ist doch wunderbar. Was bleibt zu allem noch zu sagen? Gott selber ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Ist das nicht ein fantastischer Ausspruch? Gott ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Das ist jetzt der Moment, wo ich Beispiele reinbringe. Gott ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Gott war für Josef, Gott war für David. Er war für alle diese gewesen. Und die hatten nicht immer ein leichtes Leben. Ne? Der David, der wurde zum König gesalbt und dann musste er erstmal verschwinden, abhauen. Dann hat er Verfolgung erlebt. Ne? Der Josef, der wurde einfach versklavt, geschlagen und alles, was er mitmachen, bevor er mal der zweite Herrscher von Ägypten wurde. Mit Daniel auch einfach, wir wissen das, Löwengrube und da die anderen, Sadrach, Mesach und Abednego, glaube ich, aber das waren die persischen Namen, der hat ja auch noch hebräische Namen, die in dem Ofen drin waren und eine vierte Person, aber all diese Dinge wissen wir. Und dann sagen wir, den dient alles zum Guten, was habe ich da gelesen? Gott selbst ist für uns, wer will sich dann gegen uns stellen? Bei denen ist es ja gut ausgegangen. Das habe ich jetzt die gezeigt. Aber es gibt Sachen, ich bin ja im Moment sehr stark an Apokryphen und Makkabäer jetzt am Lesen und da gibt es ja auch viele tolle Geschichten drin. Und zwei, die habe ich mir jetzt mal so ein bisschen, die lese ich nicht besser vor, weil das ist nicht sehr, die Bibel ist ja manchmal schon mit brutalen Worten, wo da geschrieben wird und deshalb bringe ich es so ein bisschen mit meinen Worten. Da war der Antiochus, der war damals der König oder Kaiser oder was ist, von Persien oder von der Gegend dort hinten, ein Riesenmann, und der hat sich selber zu Gott gemacht, so ich bin wie Gott, wie das auch nachher die Römer machten, und dann wollte er haben, dass sie auch das Götzenopferfleisch essen, die Juden, und viele haben es gemacht, muss man dazu sagen, aber da gab es einen Mann, der immer treu, damals war Jesus noch nicht Jesus für uns gestorben, weil wir am Anfang hörten, da muss man noch Opfer bringen. Heute ist das Opfer ein für einmal hier gebracht, damit wir das wissen. Aber damals war der Mann richtig gesetzlich, und er war schon alt, 90 Jahre, und er sollte jetzt dieses Opferfleisch essen, dem König zur Ehre, weil das Pflicht war. Und er hat sich geweigert. Und diejenigen, die sich weigern, die wurden ermordet, gefoltert und dann erst ermordet. Folterung würde ich nicht erzählen. Dann ist Folgendes passiert, das waren ja seine Freunde in dem Ding. Freunde von ihm, die sagten, Mensch, das geht, wir müssen dich umbringen, wenn du das nicht isst. Und dann sagten die Freunde zu ihm, pass auf, ich mache dir einen Vorschlag, geh hin, bereite dein eigenes Essen vor, wie du es vor Gott vorbereitest, dann bringst du es uns und wir sagen, es wäre das Opferfleisch von dem König. Und dann passiert dir nichts. Die Wortwahl dann, die ist ja dann wunderbar, die hätte ich jetzt besser, bringen sie von mir, sonst wird es zu lang dauern. Und dann sagte der alte Mann, hat sich das natürlich überlegt, weil es ist schlimm, der Mann war 90 Jahre. Und dann ist es schon schlimm, wenn man dann noch gefoltert wird und so weiter. Dann sagte der Mann, das kann ich der Jugend nicht antun. Ich muss treu sein, ich muss hier ehrlich sein, korrekt sein, ich muss zu dem stehen, was hier passiert. Und ich werde diese Qualen oder diese Folterung aushalten. Das geht durch. Und dann hat er, um es kürzer zu machen, einfach hingegangen und sie haben ihn gefoltert. Und unter diesen Folterungen, das war nach Schmerzen, dass er geschrien hat. Aber innerlich war seine Freude sehr groß. Wisst ihr warum? Weil er wusste, ich gehe jetzt in die Herrlichkeit meines Gottes ein. Und zwar unbefleckt und zwar ohne ihn zu verleumden. Und das ist einfach etwas Wunderbares, was ganz fest ist von diesem Mann. Und das hat mir persönlich, muss ich schon sagen, hat mir das schon imponiert, wie der standhaft war und hat gesagt, du König, du wirst diese Strafe bezahlen. Nicht wir. Bei uns geht's gut. Wir sind habe ich Schmerzen. Aber die sind vorbei und dann bin ich in der Herrlichkeit. Und das soll mir immer irgendwo vor Augen führen. Ich weiß, das fällt so schwer, wenn es im Moment ist. Aber egal wie es uns ist, die Herrlichkeit wartet auf uns. Jetzt schon zum Teil, wenn wir so im Gebet sind, auch der hat Herrlichkeit empfunden, innerlich, so steht das hier drin. Der hat innerlich die Freude empfunden und äußerlich die Schmerzen gehabt, aber innerlich froh. Und wir erinnern uns, ich bringe das mal direkt im Zusammenhang, wir wissen von Stephanus, als er gesteinigt wurde, glaubt nur nicht, das hätte nicht weh getan. Das kannst du dir mal vorstellen. Das Schlimme ist ja, dass wir das heute noch so sehen. Das gesteinigt wird. Das ist ja grausam. Das ist ja nicht anders. Dann geht's mir, tut mir leid, dass mir jetzt ein bisschen jetzt stellen sich bei mir die Haare zu Berg, weil ich mir gerade vorstelle, wo ich so ein Bild sah, wie eine Frau da, halb in und die mit Steinen so nicht draufgeworfen hat. Nur ein Bild habe ich gesehen, zum Glück. Das ist ja grausam. Und der Stephanus, der stand da. Und dann sagt er, ich sehe den Himmel offen. Wisst ihr, was das war? Der wusste, der geht bald in die Herrlichkeit ein. Da tut er zwar der Schmerz weh und du kriegst hier einen und da einen ab, aber die Seele, die konnte man ihm nicht rauben. Das Innere, das Herz, das war fest. Und dadurch konnte er die Herrlichkeit sehen. Und er wusste, er geht bald ein. Und das sind diese Sachen, wo wir uns auch immer wieder bewusst sein sollten. Weil wir haben hier und da Probleme, der eine mehr, der andere weniger auf dieser Erde. Und dann sollten wir uns gerade in diesem Problem, wenn wir ins Gebet gehen, sollten wir uns bewusst werden und bewusst sein. Meine Güte, es wartet was Tolles auf uns. Es wartet die Herrlichkeit auf uns. Das ist doch einfach das, was uns, und wir wissen ja nicht, was überhaupt noch passiert. Was läuft denn im Moment in der Welt? Am besten muss ich ja gar nichts groß erzählen. Kann ja jeder in den Nachrichten sehen, was dort hin und her und geht. Und das Zweite, was ich noch mit hineinbringen wollte, das mache ich besser noch kürzer. Das ist auch eine Frau, die hatte 7 Söhne. Und die haben sich geweigert, so steht es bei mir in der Bibel, Schweinefleisch zu essen. Weil das die Juden ja verbieten, damals. Und der König hat gesagt, das müssen sie essen. Auch der gleiche Antiochus. Und er sagt, wenn sie es nicht essen, foltere ich die so lange, bis sie es essen und bringe sie um. Und ich mache das sehr kurz. Alle 7 Söhne wurden umgebracht und nachher auch noch die Mutter. Es ist sehr grausam zu lesen, aber wenn man den Hintergrund sieht, weil sie gingen gern. Sie sagten, es ist uns egal. Wir wollen Gott treu bleiben, sagten sie. Wir wollen dem Gesetz treu bleiben, bis zum Schluss. Und dann sagten sie noch, der Letzte, der Jüngste, der hinkommen ist, da hat der König seine Strategie geändert. Da sagt er zu dem Jüngsten, weißt du was, wenn du das isst, gebe ich dir, bist du mein Freund, ich gebe dir Ländereien, ich gebe dir Geld, ich gebe dir alles. Und dann hat er trotzdem gesagt, nein, ich gehe lieber, bevor ich dort meinen Gott verleumde, gehe ich lieber in den Tod. Und dann wurde er noch schlimmer gefoltert wie die anderen und er ging in den Tod. Und er sagte noch in seinem Sterben, du König wirst was Schlimmes erfahren, denn wir gehen in die Herrlichkeit zu Gott, sagte er zu dem König. Wir gehen in die Herrlichkeit zu Gott, aber du wirst keine Auferstehung erleben, du wirst verloren gehen. Und so ist es ja dann auch passiert, wenn wir dann die Geschichte weiterlesen von diesem Antiochus, obwohl er hinterher eingesehen hat, dass er falsch war. Naja, das sind so diese Sachen, die ich hineinbringe, wie wichtig es für uns ist. Uns geht's ja noch gut. Wir leiden ja hier in Deutschland keine Verfolgung. Aber wir sehen, wir brauchen nur ins Fernsehen zu gucken, da sehen wir, dass Leute in der Verfolgung stehen. Und ich habe immer gedacht, wie schlimm die es haben und all das. Aber manches Mal stehen die dem Herrn näher, weil die ja die innere Herrlichkeit viel stärker empfinden und empfangen wie wir. Sondern hat ihn für uns alle den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten. Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Also Christus, Jesus Christus ist für uns gestorben. Dadurch haben wir diese Freiheit. Wir müssen es aber annehmen. Das ist immer die Voraussetzung. Wir dürfen nicht sagen, ja, wunderbar, ist gestorben, aber ich mache so. Nee. Also wir sollen ja unsere Sünden bekennen. Wir sollen sagen, Herr, hier bin ich, nimm mich, ich will dein sein. Und vor allen Dingen die Liebe. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Das ist diese Frage, die kommt. Und dann bezieht sich wieder Paulus von etwa Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung. Kann uns irgendetwas trennen von der Liebe Christi? Es ergeht uns wirklich so, wie es in den Heiligen Schriften steht, weil wir zu dir, Herr, gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Das steht hier drin, das wissen wir, dass das jetzt nicht so ganz auf uns hier bezogen ist, aber da wir ja Nachrichten sehen, wissen wir, dass es in anderen Ländern, und das in 30 oder noch mehr Ländern, Verfolgung ist und die wirklich gehen wie zur Schlachtbank hingeführt, zur Hinrichtung. Und für die ist dieses Wort natürlich noch schöner, aber ich tue das ein bisschen umbiegen auf uns. Wir leiden, weil wir ja, arbeitslos sein können, weil die Ehe nicht klappt, weil wir Hunger haben, weil wir Schmerzen haben, weil es nicht so klappt, wie wir wollen und noch mehr solche Dinge. Ja, ich kenne die ja selber. So. Und das sind, die hören sich ja in den anderen Dingen klein an. Aber für uns, die sie gerade haben, sind sie ja groß. Wenn ich Schmerzen habe, ist das was Großes. Aber ach, wenn ich das habe, soll ich mich daran erinnern, dass wir dass uns nichts trennen kann von der Liebe Christi. Und das ist die Wichtigkeit. Und das ist das, was ich vermitteln will und dass das auch in unseren Herzen drin bleibt, dass wir einfach klar sehen, die Liebe Christi in uns, die ist, das ist da das ein A und O. Und jetzt kommt wieder mit unserem Sieg. Ui. Ist für mich immer schwer, mich an mein Konzept zu halten. Es ist sowieso sehr klein. Ich habe zwei, muss ich mal dazu sagen, ich habe zwei Blätter aufgeschrieben. Da steht so einigermaßen alles drin und in meinem Kopf ungefähr 30, 40 Seiten, die dann, wo ich immer, wenn ich da spazieren gehe oder so, nochmal einzelne Punkte durchdenke und durch. Und so manche kommen dann in Erinnerung, wenn ich hier stehe und dann werden die kundgetan. Aber im ganz Großen und Ganzen ist das so, wie ich mir das hingeschrieben habe. Nur länger. Aber mitten, und das ist das Wunderbare, das ist einfach toll, Leute. Da müsst ihr einfach mal, das ist was Tolles. Egal wie es euch geht, und das ist ja nicht immer, dass es uns gut geht, aber mitten in allem triumphieren wir als Sieger. Und zwar mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Also wir triumphiere nicht als Sieger, weil wir so stark sind. Natürlich sind wir manchmal stark und sind gut, aber nicht deshalb, sondern wir triumphieren, und das gefällt mir so gut, als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat, mit Jesus Christus. Egal wie, wenn wir nicht jetzt triumphieren, manchmal geht das, man kann doch nicht immer triumphieren, das weiß ich. Aber zum Schluss ist da der Triumph da. Mensch, die etwas Älteren, die hier sind, die schon über 60 sind, wie ich sage, die wissen, das Leben ist, das ist die drei Viertel oder noch mehr, ist einfach vorbei. Und gut, es kann auch jeden Jungen treffen in der Schnelligkeit, das wussten wir immer. Aber dann kommt diese Herrlichkeit. Dann sollte man auch uns darauf freuen, dass diese Herrlichkeit kommt. Wenn es uns auch hier noch gut geht und man denkt, ich könnte noch so viele Jahre gut leben, so, aber dann soll man wissen, das ist das Tolle. Das soll uns so mitgehen, wenn es uns mal ein bisschen komisch geht. Aber mitten in allem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, sagt der Paulus, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Und das ist was ganz Wunderbares. Es kann uns nichts trennen, egal was auf uns zukommt. Ich habe Bücher gelesen jetzt, wo ich in Urlaub ein bisschen war oder da rumgekurbt bin, die von Sklavenhandel und so von einer christlichen Autorin, die mir unwahrscheinlich gut gefallen hat. Die hat sehr gut recherchiert auch, wo Tatsachen. Und ich habe manchmal gedacht, wie können diese Menschen, die so viel leiden mussten, wie können sie dann den anderen noch lieben? Wie können die noch Christus treu bleiben, wo ihnen so Schlechtes widerfahren ist, wo sie all diese Dinge, die uns gar nicht in den Kopf gehen. Und wisst ihr, warum sie das nur können? Aber mitten in allem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat, Jesus Christus. Das war nicht schön, den ihr Leben. Es war hart, brutal, Misshandlungen, Folterungen und so weiter und nichts zu essen vor allen Dingen. Und manchmal die Kinder weggeholt bekommen, was ja ich mir gar nicht vorstellen konnte, aber es ist nun mal so. Und trotzdem konnten sie in der Liebe Jesus das alles erdulden, toll, oftmals, wenn sie auch selbst geweint haben und Schmerzen geführt hat. Aber sie wussten innerlich, ich bin mit Jesus. Wenn sie gläubig waren, das war, wie andere das ausgehalten, weiß ich gar nicht. Kann ich mal, das ist ja noch schwieriger. Nichts kann uns trennen von der Liebe, von seiner Liebe. Weder Tod noch Leben, weder Tod. Man muss sich das mal richtig durch den Kopf gehen lassen. Es kann uns nichts trennen von der Liebe. Ach, wenn du tot bist, wenn du stirbst, dann kann ich immer noch nichts trennen von der Liebe Christi. Nee, dann wird es noch besser. Dann gebe ich nämlich bei ihm. Das ist doch einfach das Fantastische. Weder Tod noch Leben, aber auch im Leben, was ja manchmal so richtig düster ist für uns. Weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus. Niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist. Wir müssen das nochmal richtig. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann müssen wir auch an diese verbürgte Liebe glauben, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn, wenn er unser Herr ist. Und das gehe ich davon aus. Also, das ist einfach das Wunderbare. Und da komme ich auch zum Schluss, weil mit dem, was ich schon gesagt habe, nichts, aber gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Noch einmal, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.